Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Ukraine-Krise steht im Mittelpunkt des europäisch-asiatischen Gipfels, der heute in Mailand begann. Bundeskanzlerin Merkel traf sich am frühen Abend mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko. Ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin musste verschoben werden, weil sich dieser nach einem Besuch in Serbien verspätet. Merkel kritisierte zum Auftakt des Gipfels, dass es bei der Umsetzung des Friedensplanes für die Ukraine noch große Defizite gebe.
Es sind die weltweiten Krisenherde, die heute in Mailand europäische und asiatische Staats- und Regierungschefs näher haben zusammenrücken lassen. Es ist die Sorge um nachlassendes Wirtschaftswachstum, aber auch die Sorge um wachsende politische Unsicherheiten. Die Lage in der Ukraine bedroht die Sicherheit des europäischen Kontinents. Krieg und politische Instabilität in Nordafrika und im Nahen Osten haben Terrorismus und organisierte Kriminalität wachsen lassen. Von der Sahelzone bis nach Nigeria. Das sind große Herausforderungen für Europa und Asien. Beim Gruppenfoto am Nachmittag wurde auch klar, dass von Europa mehr Anstrengungen gefordert werden, die hausgemachten Wachstumsbremsen zu überwinden. Europa muss sich fähig zeigen, eine klare wirtschaftspolitische Antwort geben zu können. Man muss in Wachstum investieren und nicht durch harte Sparpolitik die Entwicklung bremsen. Bundeskanzlerin Merkel machte klar, dass Russlands Ukraine-Politik Wirtschaft und Frieden gefährden.
Hier ist es natürlich vor allen Dingen die Aufgabe auch Russlands, deutlich zu machen, dass der Minsker Plan wirklich eingehalten wird. Leider gibt es hier noch sehr, sehr große Defizite.
Das heißt, Waffenstillstand sofort und Truppenrückzug. Am Abend traf Merkel mit dem ukrainischen Staatspräsident Pjotr Poroschenko zusammen. Noch wurde über den Inhalt des Gesprächs nichts bekannt. Für den Nachmittag war auch ein Gespräch mit Russlands Präsident Putin erwartet worden. Das Gespräch wurde aber auf den Abend verschoben. Die Gipfelteilnehmer erwarten klare Zugeständnisse von Putin. Auch hofft man darauf, Russland in die Antiterrorfront gegen die islamischen IS-Kämpfer einbinden zu können.
Nach wochenlangen Kämpfen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat sehen sich die kurdischen Verteidiger in Kobane ein Stück weit entlastet. Man habe gegen die islamistischen Angreifer Boden gut gemacht, hieß es aus der Stadt an der syrisch-türkischen Grenze. Zur Unterstützung flogen Jets der US-geführten Allianz wieder Luftangriffe auf IS-Stellungen. Immer mehr Flüchtlinge aus Kobane suchen inzwischen Schutz in den Kurdengebieten im Nordirak.
Verzweifelte Menschen aus dem syrischen Kobane. Sie sagen, sie hätten zuerst Zuflucht in der Türkei gesucht, seien aber dort nicht willkommen gewesen. Deshalb sind sie den weiten Weg in den Irak gegangen. Sie zeigt, was sie haben mitnehmen können. Und diese 14-Jährige beschreibt die Flucht. Der Weg hierher war sehr schwierig. Wir sind zu Fuß geflohen. Das war hart, ich schwöre bei Gott. Es war nicht unsere Entscheidung, unsere Heimat zu verlassen. 3 Tage waren wir unterwegs, wir sind sehr müde. Das Camp liegt ganz im Norden Iraks in der Nähe von Dohuk. Erst flüchteten Kurden aus dem Irak hierher und nun kommen sie aus dem syrischen Kobane. Anfangs waren es wenige. Doch jetzt steigt ihre Zahl. Inzwischen kommen ganze Buskolonnen mit Menschen, die sich vor dem Terror der IS-Miliz in Sicherheit bringen. Nachdem es in Kobane losging, gab es die ersten Flüchtlingswellen. Allein in den vergangenen Tagen sind über 6.000 Menschen hier eingetroffen. Das ist aus unserer Sicht der Anfang einer absoluten Notsituation. Nach unseren Schätzungen werden zwischen 50 und 100.000 weitere Flüchtlinge kommen. Das wäre eine dramatische Steigerung. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben sich bis jetzt über 200.000 Syrer im Norden Iraks in Sicherheit gebracht.
Die Sorge, dass sich Ebola weiter ausbreitet, war heute Thema für die EU in Brüssel. Die Gesundheitsminister berieten darüber, wie eine übergreifende Epidemie auf Europa verhindert werden kann. Setzen wollen die Minister auf intensivere Kontrollen vor Ort auf den Flughäfen der betroffenen westafrikanischen Länder. EU-weit ist das bisher nicht geplant, auch wenn einige Mitgliedstaaten vorpreschen. Am Flughafen von Madrid wurden heute Notfallmaßnahmen ausgelöst.
Ebola-Verdacht in Madrid. Ein Mann muss in die Klinik, weil er auf dem Flug von Nigeria Schüttelfrost bekommen hatte. Täglich kommen mehr als 2000 Passagiere mit Direktverbindungen aus den betroffenen Ländern in Westafrika nach Europa. Großbritannien macht Gesundheitskontrollen bei der Ankunft. Andere EU-Länder, zum Beispiel Frankreich, wollen folgen. Doch ein einheitliches Vorgehen bei der Einreise gibt es zunächst nicht. Die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission wollen die Ausbreitung von Ebola vor allem frühzeitig in Westafrika bekämpfen. Die EU-Kommission wird eine Überprüfung starten, und zwar der Ausreisekontrollen in den betroffenen Ländern, Liberia, Guinea und Sierra Leone. Die Wirksamkeit wird überprüft und, wenn nötig, verstärkt. In Genf nennt die Weltgesundheitsorganisation neue Zahlen. Allein in Westafrika fast 9000 Ebola-Fälle, 4500 Tote, die Dunkelziffer hoch. Es wird Zeit brauchen, Monate, bevor dieser Ausbruch gestoppt ist. Europa will deshalb Helfer schicken, sie aber auch möglichst gut schützen. In Koblenz zeigt die Bundeswehr diese speziellen Transportsysteme. Ebola-Infizierte können damit im Liegen reisen. 20 der Isolatoren wurden gekauft. Deutschland und Europa wollen helfen. Aber
mit der Verstärkung dieser Maßnahmen, auch der Entsendung von Freiwilligen in die Region, nimmt die Sorge und der berechtigte Anspruch der Bevölkerung in unseren Ländern zu, dass alles zu ihrem Schutz getan wird.
Im Kampf gegen Ebola wollen die EU-Staaten Erfahrungen und Informationen besser austauschen. Dadurch sollen Krankenhäuser, Labors und Gesundheitsdienste möglichst effektiv reagieren können.
Ebola bei uns, Gefahr oder Panikmache, heißt eine Sondersendung. Heute um 22.45 Uhr im Ersten. Das italienische Kabinett hat sich auf einen Haushaltsplan für das kommende Jahr verständigt. Ziel ist es, die Konjunktur in der drittgrößten EU-Volkswirtschaft wieder anzukurbeln. Wie Regierungschef Renzi mitteilte, sind unter anderem Steuererleichterungen von 18 Milliarden Euro vorgesehen. Außerdem will die Regierung zusätzliche Kredite von 11 Milliarden Euro aufnehmen. Nach Angaben von Renzi wird Italien aber die Defizitvorgaben der EU einhalten.
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat 5 neue nichtständige Mitglieder in den UN-Sicherheitsrat gewählt. Dabei setzte sich Spanien in einer Kampfabstimmung gegen die Türkei durch. Schon zuvor waren Neuseeland, Angola, Malaysia und Venezuela gewählt worden. Sie gehören für die nächsten 2 Jahre zu den insgesamt 15 Mitgliedern des Sicherheitsrates. Anders als die 5 ständigen Mitglieder verfügen sie jedoch nicht über ein Vetorecht.
Das Bundeskanzleramt hat den NSA-Untersuchungsausschuss ermahnt, nicht gegen die Pflicht zur Geheimhaltung zu verstoßen. In einem Brief an die Abgeordneten wird beklagt, dass Medien zuletzt mehrfach aus geheimen Unterlagen zitiert hätten, die dem Ausschuss für seine Ermittlungen in der US-Geheimdienstaffäre zugegangen waren. Im Wiederholungsfall behalte man sich rechtliche Schritte vor. Der Bundesgerichtshof hat heute eine grundlegende Entscheidung zur Sterbehilfe gefällt. Danach können lebenserhaltende Maßnahmen, etwa für Koma-Patienten, beendet werden, auch wenn es keine entsprechende schriftliche Patientenverfügung gibt. Entscheidend sei der mutmaßliche Patientenwille, auch wenn er nur in Gesprächen mit Angehörigen geäußert wurde, so die Richter, und unabhängig davon, wie weit der Tod entfernt sei.
Nach einer Gehirnblutung war die heute 51-jährige Patientin ins Wachkoma gefallen, wird seitdem künstlich ernährt. Ehemann und Tochter möchten als gesetzliche Betreuer durchsetzen, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden. Eine schriftliche Patientenverfügung hat die Frau nicht ausgefüllt. Laut Gesetz sind in so einer Situation die Behandlungswünsche oder der mutmaßliche Wille des Patienten entscheidend.
Das Gericht muss versuchen, den Willen des Patienten zu ermitteln, sei es, dass dieser Wille in Gesprächen geäußert wurde oder anderweitig.
Zu Angehörigen und Freunden hatte die Frau mehrfach gesagt, wenn sie mal im Koma liege, sich nicht mehr äußern könne, wolle sie keine lebensverlängernden Maßnahmen. Zu unkonkret fand das Landgericht. Der Tod der Frau steht noch nicht direkt bevor, da müsse man besonders streng prüfen. Doch der BGH hielt heute dagegen. Das war zu streng. Die Hürden für den Nachweis des mutmaßlichen Patientenwillens dürfen nicht zu hoch sein. Und ob das Sterben bereits unmittelbar bevorstehe, dürfe keine Rolle spielen. Mit diesen Leitlinien stärkt das Gericht die Position von Angehörigen, die das Abschalten von Geräten durchsetzen möchten. Der Wille des Patienten ist dabei ein hohes Gut, betont der Bundesgerichtshof. Die Botschaft lautet aber auch, lieber eine schriftliche Patientenverfügung verfassen, um einen Rechtsstreit zu vermeiden, bei dem es um Leben und Tod geht.
Mit dem Thema Sterbehilfe beschäftigt sich auch ein Eckpunktepapier, das eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten aus SPD und Union vorgestellt hat. Danach soll das Selbstbestimmungsrecht Todkranker gestärkt und passive Sterbehilfe durch Ärzte gesetzlich zugelassen werden. Organisierte Sterbehilfe lehnen die Abgeordneten allerdings ab. Zugleich müsse die Palliativmedizin, also die pflegende und medizinische Betreuung Todkranker, weiter ausgebaut werden. Der Bundestag will im kommenden Jahr über eine Neuregelung entscheiden. Ausführlicher stellen wir das Eckpunktepapier der Abgeordneten auf tagesschau.de vor. Außerdem geben wir dort Antworten auf wichtige Fragen rund um die BGH-Entscheidung in Karlsruhe. Bundesentwicklungsminister Müller hat ein sogenanntes Bündnis für nachhaltige Textilien ins Leben gerufen. Er will die Hersteller in die Pflicht nehmen, bei der Produktion im Ausland auf bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Produktkontrolle zu achten. Mehrere große Konzerne, die Müller für den Pakt gewinnen wollte, haben allerdings eine Teilnahme abgelehnt. Zur Begründung führten sie an, sie könnten nicht jeden Produktionsschritt überwachen.
Mehr als 1.100 Arbeiter starben im April 2013 beim Einsturz von Rana Plaza in Bangladesch. Auch deutsche Textilhersteller ließen dort produzieren. Mit dem heute vorgestellten Textilbündnis will Minister Müller auch verhindern, dass es weitere solcher Katastrophen gibt.
Beim Textilbündnis geht es um die Umsetzung fairer Mindeststandards, was existenzsichernde Löhne anbetrifft, aber auch die Arbeitsbedingungen, Stichwort Bangladesch, Brandschutz.
Die großen deutschen Textilhersteller aber finden die Ziele des Bündnisses zu ehrgeizig und erteilten dem Minister heute eine Abfuhr.
Die Garantie von Menschenrechten, die Durchsetzung von Recht und Gesetz, die Errichtung eines Bauordnungsrechts für ordentliche Gebäude oder die Bekämpfung von Korruption ist nichts, was Unternehmen machen können. Das ist staatliche Pflicht.
Nicht im Bündnis dabei auch der Textildiscounter Kick, gegen den der entwicklungspolitische Sprecher der Grünen heute schwere Vorwürfe erhebt. Im November 2012 verbrannten in der Nasrin-Fabrik bei Dhaka mehr als 110 Arbeiter. Kick ließ dort produzieren und vernachlässige bis heute seine Sorgfaltspflicht zu Uwe Kekkeritz. Nach dem Brand hatte er Beschwerde bei der zuständigen OECD-Kontaktstelle eingereicht. Das daraus resultierende Mediationsverfahren mit Kick erklärte er heute einseitig für gescheitert.
Es ist recht schwierig, mit dieser Industrie wirklich was zu machen, denn ich glaube, dass ein ganz großer Teil der Industrie keine verbindlichen Standards will.
Minister Müller konnte bisher nur wenige deutsche Hersteller überzeugen, dem Textilbündnis beizutreten und sich freiwillig strengeren Richtlinien zu verpflichten. Sollte sich das auch künftig nicht ändern, kann sich der Minister deshalb auch strengere Gesetze vorstellen.
Um Schienen und Bahnbrücken besser in Schuss zu halten, soll die Deutsche Bahn mehr Geld bekommen. Der Bund stellt von 2015 an jährlich 4 Milliarden Euro bereit, statt bisher 2,75 Milliarden. Zusammen mit den Eigenmitteln der Bahn werden in den kommenden 5 Jahren, laut Verkehrsminister Dobrindt, rund 28 Milliarden Euro investiert. Im Gegenzug soll die Bahn bei der Pflege des Schienennetzes strenger kontrolliert werden.
Seit heute Mittag streiken die Piloten der Lufthansa-Tochter Germanwings. Jeden 5. Flug musste die Fluggesellschaft streichen, darunter vor allem Inlandsverbindungen. Rund 13.000 Passagiere sind davon betroffen, viele konnten jedoch auf andere Flüge oder die Bahn umgebucht werden. Der Hintergrund des Streiks: die Lufthansa will ihre Piloten später in den bezahlten Vorruhestand schicken. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit lehnt das ab. Der Streik soll gegen Mitternacht enden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 17. Oktober.
Ein kleines Tief bringt Süddeutschland Regenwolken und teilweise stürmischen Wind. Aber morgen steigt der Luftdruck von Westen wieder und am Wochenende wird es ungewöhnlich warm. In der Südhälfte gibt's heute Nacht zum Teil kräftige Regenfälle. Ansonsten sind Schauer unterwegs, die sich aber an die Küste zurückziehen. Am Tag im Osten und Südosten noch teilweise kräftiger Regen. Später auch dort, wie schon im übrigen Land, mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer, im Norden auch Gewitter. Im Süden starke bis stürmische Böen, im Bergland Sturm, auf den Gipfeln orkanartige Böen. Morgen lässt der Wind nach, weiter nördlich weht er ohnehin nur schwach bis mäßig. Heute Nacht in Vorpommern 8, am Oberrhein bis 15 Grad. Dort morgen bis 20, im Oberpfälzer Wald frische 12 Grad. Am Samstag im Süden abseits zäher Nebelfelder oft sonnig, weiter nördlich noch dichtere Wolken und etwas Regen. Der fällt am Sonntag nur noch in Küstennähe, sonst regional länger neblig trüb, vielfach aber sonnig und bis 27 Grad warm. Die neue Woche beginnt unbeständiger, im Norden auch stürmisch.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Sterbehilfe, mehr Rechte für todkranke Menschen und Schneesturm. Dutzende Opfer im Himalaya. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.